Guten Morgen. Gott ist gut. Wollen wir es mal zusammen sagen? Gott ist gut. Das ist richtig. Das könnten wir heute noch 10-mal sagen. Und ich glaube, es würde immer noch stimmen, oder? Das ist richtig. Ich habe eine Quizfrage an euch. Über was habe ich das letzte Mal gepredigt? dann scheint es ja doch eine gute Predigt gewesen zu sein. Du erinnerst dich. Jawohl! Habe ich das? Wie schön. Ich hoffe, ich habe nach Gottes Herzen gepredigt. Ich habe über das Kreuz gesprochen. Das Kreuz ist die eine Seite. Das ist wie bei einer Medaille, die hat zwei Seiten, oder? Alles hat zwei Seiten. Auch die Wurst hat zwei. Ja? So. Und wenn ich die eine Seite betrachte, muss ich auch die andere Seite betrachten. Das Kreuz ist die Seite, die Gott für uns getan hat. Dem ist nichts hinzuzufügen, du und ich können da nichts weiter zu tun. Aber die andere Seite vom Kreuz ist das, was du und ich doch tun können. Das ist unser Part, unsere Seite. Unser Part, wenn wir ans Kreuz denken, ist was? Ja zu sagen, zu glauben. Ja? Weil ohne Glauben, richtig, ist unmöglich, Gott zu gefallen. Wäre aber doch auch das Kreuz nutzlos, oder? Wenn Jesus gesagt hätte, ich komme, ich sterbe für euch, und wir sagen, ja, schön, aber glaube ich nicht, hätte das Kreuz keine Bedeutung. Und so geht's also heute um unsere Seite vom Kreuz, nämlich um Glauben und Vertrauen. Glaube und Vertrauen. Ist das eigentlich dasselbe? Nö. Ist nicht dasselbe. Sag ich jetzt mal so, und ich will versuchen, euch das heute ein bisschen nahezulegen. Ich habe mal bei Wikipedia reingeschaut, was die schlauen Leute, die das alles da aufschreiben, sagen über Vertrauen. Und da steht: Vertrauen ist ein Phänomen, das in unsicheren Situationen oder bei risikohaftem Ausgang einer Handlung auftritt. Wer sich einer Sache sicher sein kann, sagt Wikipedia, muss nicht vertrauen. Kam mir schon komisch vor. Vertrauen ist aber auch mehr als nur Glaube oder Hoffnung. Es benötigt immer eine Grundlage, die sogenannte Vertrauensgrundlage, sagt Wikipedia. Das können gemachte Erfahrungen sein, aber auch das Vertrauen einer Person, der man selbst vertraut oder teilweise überträgt. Und so weiter und so weiter. Ich lasse mal Wikipedia auf die Seite. Ich kann sagen, ich glaube an das Kreuz. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich Gott vertraue. Und da ist der Unterschied. Ich glaube, dass 5 Kilo Rindfleisch eine gute Suppe gibt. Glaubt ihr auch, ne? Aber wenn ich mein Rindfleisch im Kühlschrank liegen lasse, dann wird's irgendwann mal keine gute Suppe, weil das stinkt. Das heißt, ich glaube, aber damit das Ganze funktioniert, muss das Vertrauen dazukommen, dass der Motor ist, dass mein Glaube in Bewegung bleibt. Ich muss glauben und vertrauen. Schaut mal, ich glaube, dass ich ein schönes Auto habe. Das ist das glaube, dass das Ding mich überall hinbringt und auch noch günstig, was ja mit Gas fährt. Aber jetzt muss ich auch vertrauen, weil Conny im Moment meine Fahrerin ist, dass der Tank voll ist, oder? Sonst habe ich ein schönes Auto und bewege mich nicht. Das Vertrauen an Gott ist also das, was uns in unserem Glaubensleben in Bewegung setzt. Und ohne Vertrauen, haben wir schon gerade gehört, ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ich möchte euch das nochmal demonstrieren, wie das ist mit dem Vertrauen. Nehmen wir an, ich habe mein Portemonnaie zu Hause vergessen und irgendwie hier 10 Euro in der Hand. Okay? Jetzt will ich die ja nicht während der Predigt immer so in der Hand haben. Würde es ja komisch sein für euch, wenn ich hier immer so 10 Euro in der Hand habe. Jetzt denke ich, was mache ich mit den 10 Euro? Und jetzt investiere ich Glauben und Vertrauen. Ich glaube, dass euer Kassier eine anständige Person ist. Der überweist mir immer mein Fahrtgeld, regelmäßig, pünktlich, alles. Und jetzt investiere ich mein Vertrauen und sage, Andi, kannst du bis zum Ende vom Gottesdienst das Ding für mich verwahren? Vielen Dank. So. Jetzt weiß ich immer noch nicht, ob ich ihm richtig vertrauen kann. Er kann nach dem Gottesdienst sagen, welche 10 Euro? Ja, okay. Aber meine Grunderfahrung mit Andreas sagt, ich kann ihm vertrauen. Das ist unsere Grunderfahrung mit Gott, sagt, ich kann dir vertrauen. Du hast alles für mich gegeben und deswegen investiere ich mein Vertrauen in dich. Manchmal sind wir ja überrascht, was Vertrauen alles so bewirkt. Eine der größten Überraschungen in dem Bereich hatte ich, als ich mal von einem Trainingscamp im Rheingau mit dem Zug von Frankfurt zurückfuhr. Und mir gegenüber saß ein Ärzte-Ehepaar, das gerade von einem Kongress in Frankfurt kam. Und er hatte so einen schönen, flachen, teuren Laptop auf dem Schoß. Und sie wollte dann zum Essen ins Restaurant. Ich war da gerade, war alles voll. Und dann habe ich mich zu denen gewandt und sage, ich komme gerade vom Restaurant, ist ziemlich voll, während sie warten müssen. Und ich hatte noch meine Pfadfinderkluft an. Und dann guckte er mich an, so als wenn er mich das erste Mal gesehen hat. Ich saß aber schon eine halbe Stunde ihnen gegenüber. Und dann guckte er nochmal von oben bis unten und fragt, sind Sie Pfadfinder? Ich sage, ja. Würden Sie dann, solange ich mit meiner Frau esse, auf meinen Laptop aufpassen? Und drückt mir den in die Hand. Im Zug. Unter vielen Leuten. Da habe ich mir nur gedacht, was für ein Vertrauen. Da ist einer nur mit einer komischen Kleidung angetan und die Leute sagen Pfadfinder und das ist positiv behaftet und schon entsteht Vertrauen. Ja, ist denn das Kreuz nicht auch positiv behaftet? Für uns ja. Für uns, sagt uns die Bibel, ist es eine Gotteskraft. Für die, die verloren gehen, ist es eine Torheit. Das heißt, wenn es darum geht, Gott zu vertrauen, muss es erst das Kreuz im Mittelpunkt unseres Lebens stehen, oder? Was sagt denn die Bibel dazu? Jeremia. Gesegnet ist der Mann. Ich übersetze auf Neudeutsch 2020. Und die Frau. Deren Vertrauen Gott ist. Wir sind wie ein Baum, der am Wasser steht und seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Wir haben nichts zu befürchten, wenn Hitze kommt. Unsere Blätter bleiben grün und glatt. Uns ist nicht bange vor einem Dürrejahr und wir tragen immer unsere Frucht. Das ist Vertrauen. Warum? Jeremia sagt, weil unsere Wurzeln zur Quelle gehen. Wer ist unsere Quelle? Jesus. So lässt sich Vertrauen von der Bibel erklären. Sprüche 3, Vers 5. Vertraue Gott mit ganzem Herzen und stütze dich nicht auf deinem Verstand. Und jetzt kommt ein Hammervers danach. Such ihn zu erkennen bei dem, was du tust. Dann räumt er dir die Hürden aus dem Weg. Das Vertrauen. Aber irgendwie haben wir hier von Sprüche 3 nur den ersten Teil des Verses drauf. Wir sagen, und das wissen wir, und das sagen wir uns auch ständig vor, vertraue auf Gott und nicht auf deinen Verstand. Punkt. Ja? Ja, ich vertraue auf Gott. Sagen wir so. Und was machen wir dann? Dann machen wir den Knopf hier vom Hemd auf und krempeln die Ärmel hoch und sagen, so, jetzt wollen wir mal die Hürden aus dem Weg räumen. Machen wir doch, oder? Sagen wir, sind wir dumm? Brauchen wir doch nicht. Leute, manchmal denke ich, wir Christen sind echt mit dem Klammerbeutel gepudert. Warum tun wir Dinge, die entgegen dem Wort Gottes sind? Weil irgendwo mit dem Vertrauen klappt es doch nicht so ganz bei uns, oder? Das sagt uns Gott, vertraut mir, ich räume die Hürden für euch aus dem Weg. Und wir sitzen da und grübeln, was wir alles tun müssen, damit es uns besser geht. Ich will keine Predigt voller Anklage halten. Bitte versteht mich recht. Der Sinn und Zweck dieser Predigt ist, dass unser Vertrauen in Gott gestärkt wird. Ja? Okay. Psalm 56 greift da rein und er sagt, wenn ich Angst bekomme, dann vertraue ich ihm. Wenn ich Angst bekomme, ist das oft bei mir wie Kaninchen und Schlange. Dann kann ich mich nicht mehr rühren, dann überlege ich wochenlang, bis ich zu einer Lösung komme. Ja, der David, der diesen Psalm geschrieben hat, glaubt ihr, dass es dem leichter ging als mir? Ich glaub's nicht. Ich glaube, der hat es schwerer im Leben. Und er sagt, hey, Leute, wenn ich Angst kriege, vertraue ich Gott. Ich denk mal so an den David. Hat irgendjemand zu dem David gesagt, hey David, heute musst du einen Riesen besiegen. Nee. David hat so mit Gott gelebt, dass es für ihn normal war, Riesen zu besiegen. Weil ob das so ein Goliath war oder ein Bär, ich weiß nicht, wem ich lieber gegenüberstehen würde. Vielleicht sogar dem Riesen. Da kann ich so vielleicht noch ein bisschen menschliches Erbarmen. Aber so von so einem wilden Tier, ja? Für den David war es ganz normal, sein Glauben in Gott zu investieren. Und wenn er Angst gekriegt hat, hat er gesagt, muss ich ein bisschen mehr investieren. Das ist das, was Gott so gerne von uns möchte. Psalm 91 lesen wir dann, wer unter dem Schutz des Höchsten bleibt, unter dem Schatten des Allmächtigen wohnt, der sagt zu Jahwe, du bist meine Zuflucht, meine sichere Burg, du bist mein Gott, auf den ich vertraue. Und alles weist aufs Kreuz. Du bist der Gott, dem ich vertraue. Es gibt so viele Dinge, die wir vertrauen. Im Moment arbeiten Conny und ich daran, weil wir das eigentlich nie so richtig konnten in unserem Leben, dass wir mal ein paar Reserven aufbauen. Ich würde mir so gerne wünschen, dass ich mal 3 Monatsgehälter auf der Seite habe. So als stille Reserve. Sagt man doch, ne? Da arbeiten wir jetzt dran. Geht ganz langsam, so. Ja, aber es geht. Wir haben schon was auf der Seite. Noch nicht so viel. Ja, aber so. Jetzt frag ich mich aber trotzdem, obwohl das ja auch rein menschlich, rein von unserem Verstand her richtig ist, ja, wem vertraue ich? Vertraue ich jetzt da paar Geldscheine, die da irgendwo rumliegen, ob es auf dem Konto ist oder unter der Matratze, ist ja egal, ja? Oder vertraue ich auf Gott, dass er mir hilft? Und da lese ich dann in Hebräer, lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen. Begnügt euch mit dem, was ihr habt, denn Gott hat gesagt, niemals werde ich dich aufgeben und niemals dich im Stich lassen. Niemals ist never. Nie. Hey, Heike. Heike, hast du das verstanden, was Gott gesagt hat? Never! Der wird dich nie aufgeben. Ist das nicht fantastisch? Wollen wir nochmal sagen, Gott ist gut?
Gott ist gut.
Ja. Ihm traut, dich gibt auch nicht auf. Jetzt ist ja die Frage, wo setzen wir wirklich unser Vertrauen rein? Ja? Wir lesen in der Bibel auch gleich die Antwort, dass wir unser Vertrauen nicht auf unser Geld setzen. Wir lesen es in Philipper 4. Mein Gott, sagt der Paulus hier, wird euch aus seiner reichen Herrlichkeit durch Jesus Christus alles geben, was ihr braucht. Aber was sagen wir? Ah, ich hätte ihn auch so gerne. Ne? Haben wir ein schönes Auto und Conny hat auch getankt, aber es könnte noch das haben. Hey, natürlich ist es auch schön und Gott will uns auch beschenken mit überreichen Dingen, die wir uns vielleicht gar nicht erwartet haben. Ich komme zum Abschluss von den Bibelversen, die ich jetzt so mal zusammengetragen habe zu diesem Thema, und lese dann nochmal Jakobus 1, Vers 6. Meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fällt. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld bewirkt. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und Unversehrtheit seid und keinen Mangel habt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt, und so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und aufgepeitscht wird. Merkt ihr, dass das mit dem Vertrauen in der Theorie so wunderbar funktioniert, aber in der Praxis immer wieder hapert? Aber wie schön, wenn hier der Paulus uns sagt, Gott ist nicht böse, wenn du sagst, ich kann's im Moment nicht. Hauptsache ist, du bittest ihn darum. Selbst um Weisheit, wo wir doch so schlau sein wollen alle. Ich will auch das nochmal verdeutlichen. Da war eine Schülerin, die hat ein Referat gehalten über ein Pendel. Und sie hat in diesem Referat wunderbar festgelegt, dass ein Pendel niemals gleich weit ausschlagen kann wie von dem Punkt, wo es war, weil immer die Reibungsenergie mit im Spiel ist. Es wird also immer einen kleinen Teil weniger sein. Und das hat sie mit Kurvendiagrammen und mit allem wunderbar ausgelegt. Und der Lehrer hinterher, oh, das war toll. Ja, sagt sie, Herr Lehrer, ich habe da aber noch ein praktisches Experiment. Darf ich das noch machen? Ja, sagt der Lehrer. Dann sagt sie zum Lehrer, stellen Sie sich doch bitte mal an die Wand. Und der Lehrer hat sich an die Wand gestellt. Und sie hatte vorher schon an der Decke einen Haken angebracht. Und da hat sie so eine große Kugel drauf aufgehängt. Und dann hat sie die Kugel so zum Lehrer wie so ein Pendel. Und die Kugel hat sein Gesicht berührt. Und dann sagt sie, ich lasse jetzt die Kugel los. Und schwuppdiwupp war der Lehrer weg. Ja, der wusste um die Theorie, dass die Kugel nicht so weit zurückschlägt. Aber Wissen und Vertrauen, wisst ihr, da hat's gehapert. Wir wissen ja, dass sich Gott um uns kümmert, aber mit dem Vertrauen, da muss ich doch vielleicht auch noch mal selbst was dazu tun. Merkt ihr? Eigentlich wissen wir alles, sind jahrzehntelanger Christ, aber wollen einfach immer noch mal etwas dazu tun. Wir glauben, aber wir glauben ja am besten, dass das alles für die anderen gilt. Aber wenn es dann an mich kommt und ich Vertrauen investieren soll, laufe ich manchmal weg. Ich sag's jetzt nochmal, diese Predigt soll euer Vertrauen stärken. Habt ihr's? Oder soll ich's nochmal sagen? Ja? Schaut, da lesen wir von dem römischen Hauptmann in Kapernaum. Kapernaum war ja so der Lebensmittelpunkt von Jesus und man kannte Jesus da sehr gut, sein erster öffentlicher Auftritt in der Synagoge. Und dieser Hauptmann, dieser römische Hauptmann, hatte einen Knecht, den er sehr gerne mochte. Ja, gutes Personal ist schwer zu finden. Ne? Und dieser Knecht ist krank geworden. Und dann kommt er zu Jesus und sagt, du, mein Knecht ist krank, du kannst ihn doch heilen. Und Jesus sagt, ja, mache ich. Was der Hauptmann wusste, ist, dass ein Jude aufgrund der jüdischen Tradition niemals in sein Haus kommen durfte. Es war den Juden verboten, zu Heiden ins Haus zu gehen. Und trotzdem vertraut er Jesus und sagt, du kannst ihn doch heilen. Und Jesus setzt sich als allererstes über Traditionen hinweg und sagt, du, ich komm in dein Haus. Da würde ich doch jetzt als Hauptmann sagen, boah, guck mal, was der alles macht. Mein Knecht ist dem wichtiger als Tradition. Aber dieser Mann nutzt die Situation nicht aus, sondern sagt, Jesus, ich weiß, du darfst eigentlich gar nicht zu mir kommen. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund werden. Welch ein Vertrauen. Das ist die Art von Vertrauen, die Jesus etwas zutraut. Trauen wir Jesus etwas zu? Oder wollen wir einfach nur, dass er unser Helfer ist? Da können wir ihn immer wieder gebrauchen. Aber trauen wir ihm zu, dass er so hilft, dass auch alles andere drumherum richtig läuft? Eine interessante Stelle, auf die ich gestoßen bin, ist in Lukas 2. Irgendwie habe ich den Lukas schon oft gelesen in meinem Leben, aber es ist zum ersten Mal so richtig ins Bewusstsein gekommen. Wisst ihr, was am Anfang von Lukas 2 steht? Da wird berichtet von drei Frauen, die Jesus nachfolgen. Maria Magdalena, Johanna und Susanna. Maria Magdalena haben wir drauf, oder? Aber hast du Susanna und Johanna drauf gehabt? Also mir ging dies irgendwo an mir vorbei. Und trotzdem sind diese Frauen hochinteressant, wenn es um Vertrauen geht. Ich greife nur mal eine raus, die Johanna. Das war die Frau vom Verwalter des Herodes. Also wenn du beim König den Job hast, Verwalter zu sein, dann hast du es geschafft. Glaub mir, dann geht's dir gut. Vielleicht ein bisschen stressig, der Job, aber ansonsten hast du alles, was du dir wünschst. Und ich glaube, auch die Johanna, seine Frau, hatte so ziemlich alles. Die war am Hof. Ja. Und dann begegnet sie Jesus. Und dann verlässt sie alles, was sie hat. Und geht Jesus hinterher. Und es gibt einen kurzen Satz hier in Lukas 2. Sie unterstützte Jesus mit all ihrem Vermögen. Das ist Vertrauen. Wusste sie, dass sie wieder zurück kann? Vielleicht sagt ihr Mann, ja, wenn du dem hinterherlaufst, will ich dich gar nicht mehr haben, oder was? Aber das Vertrauen, diese Begegnung mit Jesus hat so etwas freigesetzt, dass ich mich frage, was haben meine Begegnungen mit Jesus in mir freigesetzt? Bin ich so konsequent, dass ich ihm wirklich nachfolge? Sie lässt ihr Umfeld im Stich, geht Jesus nach. Und wisst ihr, wo wir diese drei Frauen wiedersehen? Am Kreuz. Die Jünger sind abgehauen und die sind am Kreuz geblieben. Und dann geht's weiter. Wo sehen wir sie nochmal? Am Grab. Und da sehen wir den Unterschied von Zweifel und vom Vertrauen. Die haben mit Sicherheit auch gehört, dass Jesus Christus gesagt hat, dass er den Tempel abbrechen will und in 3 Tagen wieder aufbauen. Die haben irgendetwas verstanden, die haben vertraut. Deswegen waren sie da am Grab, auch wenn sie nur eine Salbung vornehmen wollten. Aber dann begegnen sie den Engel und dann glauben sie. Anders die Jünger. 2 von denen sind abgehauen. Was wollen wir denn noch in Jerusalem? Lass uns nach Hause gehen, nach Emmaus. Und sie gehen und da kommt Jesus dazu und sie erkennen ihn noch nicht mal. Weil der Zweifel den Blick auf Jesus verstellt. Immer wenn ich zweifle, ist es, als wenn Nebel aufzieht und ich Jesus nicht mehr so sehe. Und dann braucht er es ein Wunder, dann brauchte es ein Brotbrechen, ein gemeinsames Abendessen, dass sie erkannten, wer Jesus ist. Ich finde das so schön. Auch wenn vor uns sich eine Nebelwand aufbäumt, darf es immer noch ein Wunder geben. Und Gott fängt an, sich dir und mir immer wieder neu zu offenbaren, oder? Ist das schön? Noch einmal. Gott ist gut. Halleluja. Wie ist es? Können wir die Stellung dieser Frauen auch für uns annehmen, Gott ganz zu vertrauen? Schaut, diese Johanna, die hat uns eins gezeigt. Wir sind ja oft mit einem Bein hier und mit dem anderen Bein schon hier. Und dann können wir hier sein oder hier sein, gerade so, was am bequemsten ist, oder? Aber die Johanna, die hat gesagt, nee, ganz oder gar nicht. Und das ist das, was Gott von uns gerne möchte. Vertrau mir doch ganz. Herr Gott, das sagst du so leicht, wenn du wüsstest. Er weiß es. Und wir sagen, wenn du wüsstest. Er weiß es. Halleluja, er weiß es. Und wir meinen, dass wir alleine gelassen sind. Da bringt ein Vater seinen kranken Sohn zu Jesus. Jesus war gerade mit 3 Jüngern auf dem Berg, wunderschöne Zeit, alle wollten da oben bleiben, außer Jesus, der hat gesagt, kommt, wir müssen wieder ins Tal. Und dieser kranke Vater, weil Jesus nicht zur Hand war, hat den sein Sohn, und dieser Vater hat seinen kranken Sohn erstmal zu den Jüngern Jesu gebracht. Ist auch richtig so. Denn die sollten ja schon was gelernt haben. Aber das klappte nicht. Und dann kommt Jesus vom Berg und dann wendet sich der kranke Vater zu Jesus und sagt, kannst du ihn heilen? Und Jesus hinterfragt das und sagt, willst du das? Ja, das will ich. Und was macht Jesus? Er heilt seinen Sohn. Aber bevor er ihn heilt, sagt er einen Satz. Diesen Satz kennen wir alle. Vielleicht wissen wir nicht, dass es in diesem Zusammenhang steht. Er sagt zu dem Papa, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und dann sagt dieser Mann etwas, ich glaube, hilf meinen Unglauben. Und Jesus kritisiert ihn nicht. Jesus nimmt dieses bisschen Stückwerk an Glauben, dieses Minimum, wo viel Zweifel und wenig Glauben ist, und sagt, dir werde geholfen. Und sein Sohn ist heil. Entspannt dich das jetzt? Ich hoffe es. Hey. Jesus möchte schon, dass wir den Glauben haben, der Berge versetzt. Aber ich glaube, dass du und ich noch nicht so weit sind, dass wir die Berge versetzen. Ich möchte dahin kommen und du wahrscheinlich auch. Aber im Moment sind wir noch da, ich glaube, hilf mein Unglauben. Und Jesus verurteilt uns nicht und sagt, dir werde geholfen. Hey, wo hast du eine Not in deinem Leben? Und wo sagst du, ich glaub ja, aber hilf mein Unglauben. Geh heute raus. In der Zuversicht, Jesus ist dabei, dir zu helfen. Kannst du das auffassen? Lass dich durch diese Begebenheit stärken. Lass dir Mut machen. Lass es mitschwingen, dass auch deine Zweifel in Ordnung sind. Aber investiere immer wieder in Vertrauen. Investiere in die zweite Seite vom Kreuz. Und nichts anderes sollen uns diese Geschichten aus der Bibel aufzeigen, dass wir investieren können. Vertrauen mit Leib und Seele führt zu einem Bekenntnis. Und dieses Bekenntnis hat der Paulus uns als Hilfe schon vorformuliert, ganz persönlich, für dich und für mich. Und es steht in Philipper 4, Vers 13. Ich sag's euch jetzt und ich bitte euch, dass ihr es dann mit mir gemeinsam nochmal sagt. Da steht, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. So seid gestärkt mit eurem Vertrauen in Jesus Christus. Und seid fröhlich darin. Amen.